Ja, vielleicht ein paar kurze Worte noch zu mir. Frau Jahn hat mich ja schon netterweise vorgestellt. Ich hoffe, Sie sind nicht zu betrübt, dass meine Frau nicht hier steht, aber sie ist, wie gesagt, verhindert. Armin Lange heiße ich. Ich bin Pfarrer in der evangelischen Kirchengemeinde Vohwinkel und zugleich ja noch an der St. Anna-Schule in Elberfeld, einem katholischen Gymnasium, wo ich der evangelische Schulseelsorger bin. Ja, ich bin 59 Jahre alt, verheiratet, habe einen erwachsenen Sohn, gesagt, und bin jetzt heute hier, um mit Ihnen auf das Evangelium zu schauen für den heutigen Sonntag, was seit alter Zeit tatsächlich das Evangelium für den ersten Advent ist, nämlich die Geschichte vom Einzug Jesu in Jerusalem. Ich lese sie vor nach der Übersetzung Martin Luthers. Als sie nun in die Nähe von Jerusalem kamen, nach Bethphage an den Ölberg, sandte Jesus zwei Jünger voraus und sprach zu ihnen: Geht hin in das Dorf, das vor euch liegt. Und sogleich werdet ihr eine Eselin angebunden finden und ein Füllen bei ihr. Bindet sie los und führt sie zu mir. Und wenn euch jemand etwas sagen wird, so sprecht: Der Herr bedarf ihrer. Sogleich wird er sie euch überlassen. Das geschah aber, auf das erfüllt würde, was gesagt ist durch den Propheten, der da spricht: Sagt der Tochter Zion, siehe, dein König kommt zu dir sanftmütig und reitet auf einem Esel und auf einem Füllen, dem Jungen eines Lasttiers. Die Jünger gingen hin und taten, wie ihnen Jesus befohlen hatte, und brachten die Eselin und das Füllen und legten ihre Kleider darauf, und er setzte sich darauf. Aber eine sehr große Menge breitete ihre Kleider auf den Weg, andere hieben Zweige von den Bäumen und streuten sie auf den Weg. Das Volk aber, das ihm voranging und nachfolgte, schrie und sprach: Hosianna dem Sohn Davids, gelobt sei der da kommt in dem Namen des Herrn, Hosianna in der Höhe. Und als er in Jerusalem einzog, erregte sich die ganze Stadt und sprach: Wer ist der? Das Volk aber sprach: Das ist der Prophet Jesus aus Nazareth in Galiläa. Liebe Gemeinde, soweit das Wort der Heiligen Schrift für heute. Als ich so ein bisschen auch in innerer Vorbereitung auf die diesjährige Adventszeit mich nochmal gefragt habe, was ist eigentlich an dieser Zeit so tatsächlich das Spezielle, vielleicht auch von der Prägung durch Lesungen sowas speziell, da ist mir was aufgefallen. Eigentlich die meisten Evangelientexte für die Adventssonntage erzählen alle von Menschen, die mit dem Kommen Jesus zu tun haben. Ich fange mal so von hinten an. Der vierte Advent, da ist ganz klassisch der Text, das Magnificat, der Lobgesang Marias, ihre Antwort auf die Ankündigung der Geburt. Am dritten Advent ist es Johannes der Täufer, der Wegbereiter. Im zweiten Advent ist ein bisschen was anderes, da geht es ein bisschen um das Gericht Gottes traditionell. Aber jetzt am ersten Advent, Jesu kommen nach Jerusalem. Übrigens, die Geschichte gibt es ja zweimal im Kirchenjahr, Palmsonntag gibt sie natürlich auch nochmal, da allerdings meist in der Fassung nach Johannes, jedenfalls bei uns so, den Leseordnung. Und daraufhin habe ich mir jedenfalls unser Evangelium nochmal angeguckt und mir ist aufgefallen, da geht es tatsächlich auch um alle möglichen Gruppen von Menschen und wie sie reagieren auf Jesu Ankunft. Darum würde ich mir heute das gerne mit Ihnen mal ein bisschen genauer ansehen, wie diese Menschen unterschiedlich reagieren und wir dabei vielleicht schauen, wo verorte ich mich, wo finde ich mich da wieder oder auch nicht. Ich springe mal in die Mitte, die Jünger, um die es natürlich zu Beginn geht, auf die komme ich dann ganz am Ende nochmal. Die erste Gruppe von Menschen, die jedenfalls keine Jünger sind, von denen erwähnt wird, das sind die, die, als er dann kommt, auf dem Esel sitzend, auch Kleider und Zweige auf den Weg breiten. Und es wird merkwürdigerweise erzählt, dass die, die dann Hosianna rufen und andere Sachen sagen, andere sind. Wird extra gesagt, das Volk aber sagte dieses und jenes. Und wir haben ja gelernt, in der Bibel auch auf kleine Wörtchen zu achten. Und darum bleibe ich jetzt mal bei diesen Leuten, die erstmal nur was tun. Ich würde sagen, das sind so ein bisschen die Aktivisten, die nicht viele Worte machen, sondern die erstmal was tun. Sozusagen das Handfeste, was nahe liegt. Das klingt ja erstmal ganz sympathisch. Aber schauen wir noch mal ein bisschen genauer hin. Was tun die denn da eigentlich? Sie breiten ihre Gewänder auf den Weg. Sie legen Zweige hin. Ist es praktisch nötig? Eigentlich nicht. Das ist doch eher ein Zeichen sozusagen von Ehrerbietung, um diesen Weg, wahrscheinlich eine besondere, normale, steinige, sandige Straße nach Jerusalem rein, wie andere auch, um die in diesem Moment zu etwas Besonderem zu machen. Ich bin da so ein bisschen hängen geblieben, weil ich gedacht habe, genau, diese Aktivisten sind nicht nur einfach Aktivisten, sondern das sind Menschen, die ihre Verehrung, ihre Anbetung durch eine besondere Art von Handeln ausdrücken. Vielleicht sogar durch ein Handeln, was es, mal einfach gesagt, einfach schön macht. Ich habe manchmal, das sage ich ganz ehrlich, selbstkritisch den Eindruck, dieser Aspekt, das zur Anbetung, zum Gottesdienst, zum sich auf Jesus beziehen, einfach auch manchmal was Schönes gehört, was Zweckfreies, was vielleicht gar nichts nützt. Wie gesagt, die Sachen, die sie da hinlegen, die sind hinterher schmutzig und müssen gewaschen werden. Praktischem Zweck dient es nicht, der Esel findet seinen Weg auch so. Aber dass dieses Moment einfach von zweckfreier Schönheit auch dazugehört. Warum treffen wir uns nicht irgendwo in einer Turnhalle oder in einer Lagerhalle, sondern machen es schön? Warum haben wir vielleicht zu Hause eine Ecke, wo wir uns besonders gut konzentrieren können aufs Gebet, vielleicht mit einer Kerze oder einer Ikone oder was jeder mag? Das gehört für mich auch dazu. Also schon diese ersten Menschen, die handeln, zeigen uns so ein bisschen, aha, da gibt es vielleicht so einen kleinen Aspekt, den sollten wir nicht aus dem Blick verlieren. Aber kommen wir jetzt zu denen, die tatsächlich auch was sagen. Und das Volk, aber das ihm voranging und nachfolgte, schrie das, was wir kennen, was gerade auch im Lied vorkam, Hosianna, dem Sohn Davids, gelobt sei der da kommt im Namen des Herrn, Hosianna in der Höhe. Das klingt ja toll, dass die gleich so alttestamentliche Gebete parat haben. Da scheinen die also ganz gut drauf zu sein. Aber Sie haben wahrscheinlich in Erinnerung, im Evangelium wird ja leider berichtet, dass später eine ganz ähnliche, vielleicht sogar teilidentische Menge kreuziget ihn schreit. Und ich glaube, dass das im Evangelium so vermerkt ist, das hat seinen Zweck. Ich fürchte nämlich, dadurch sollen diese Menschen so etwas gekennzeichnet werden als, ich sag jetzt mal, eventorientierte Menschen. Da ist was Großes los, da sind sie dabei. Da rufen sie, da jubeln sie, da lassen sie sich von ihren Emotionen mitreißen, klar. Aber vielleicht lassen sie sich genauso von ihren Emotionen mitreißen, wenn es plötzlich heißt, ja, der hier, der soll sterben, kreuzigt ihn. Also eventorientierte, vielleicht auch Zeitgeistwellenreiter, so könnte man sagen, die vielleicht ein Gespür für das haben, was gerade dran ist, die kommen, wenn es was zu sehen und zu erleben gibt, aber wo man doch das Gefühl hat, wie fest ist der Grund, auf dem dieser Glaube steht. Ich weiß nicht, ob Sie sich das auch kennen, aber ich merke das so an Diskussionen in meiner Gemeinde jedenfalls, wo wir uns natürlich auch immer überlegen, wie kommen wir näher an die Menschen ran und wo wir uns natürlich tolle Sachen überlegen, die möglichst einladend sind, aber oft hat man da genau den Eindruck, die Leute kommen auch nur zu diesen Dingen, zu denen man sie einlädt und dann vielleicht auch wieder nicht mehr und man sieht und hört nichts. Und es erinnert einen doch ein bisschen an das Gleichnis von der Saat, die Saat, die auf dem Weg gesät ist und die der erste Wind wieder davonträgt. Also ernsthafte Frage, würde ich sagen, die hinter dieser Menschengruppe steckt, wie fundiert, wie wurzelhaft ist eigentlich vielleicht auch unser Glaube? Ist er so, dass er da sich freut, wo es toll ist, aber dazwischen nicht viel damit zu tun hat? Wie geben wir Trends nach? Ich sage das ja auch selbstkritisch im Blick auf unsere evangelische Kirche, wo man ja auch immer das Gefühl hat, wenn man auf ihre lange Geschichte bis heute guckt, sie ist immer auf der Seite derjenigen, die gerade Macht haben. Ist die Mehrheit rechts wie in den 20er, 30ern, ist die Kirche es auch? Ist sie links im Moment, dann ist sie es auch? Also unsere Kirche selbst hat ja was ziemlich Wellenreiterisches an sich, habe ich manchmal das Gefühl. Müssten wir da nicht auch noch mal ein bisschen genauer hinschauen? Ist das wirklich wurzelhaft? Hat das Grund? Ist das tragbar? Oder ist es vielleicht nur aus dem Moment geboren, aus dem letztlich doch aus dem Gefühl, ja, das ist toll, schön, tun wir das, was andere auch tun? Wir gehen weiter. Ne? Wir merken schon, da sind nämlich ganz unterschiedliche Leute in der Geschichte, ganz unterschiedliche Reaktionen. Die nächste Gruppe, die ich spannend finde, da heißt es nämlich am Ende, und als er in Jerusalem einzog, erregte sich die ganze Stadt und sprach, wer ist der? Die erregten sich und die fragen, wer ist der? Das scheinen also Leute zu sein, die noch irgendwie ein Gespür dafür haben, da passiert was Besonderes. Die sind vielleicht sonst weit weg. Es sind ja offenbar auch nicht die da, die dabei waren, als er einzog, sondern die zu Hause geblieben sind, aber es gibt da etwas in ihnen, was doch ansprechbar, bewegbar ist. Und wenn es auch nur die Frage ist, hey, was ist das hier alles? Vielleicht kennen Sie solche Menschen auch. Vielleicht sieht man denen das nicht immer so auf den ersten Blick an, sondern erst auf den zweiten und dritten Blick, wenn man mit ihnen ins Gespräch kommt. Das vielleicht manchmal doch unter der Oberfläche, nee, mit euch will ich nichts zu tun haben und so weiter, doch aber so ein Kern von Frage ist. Und sei es auch die Frage nach dem Sinn, ich habe das jetzt gerade im Zusammenhang mit Toten Sonntag Abschied öfter erlebt, dass ich doch merkte, da ist noch mehr. Und wenn es auch nur diese Frage ist, auf die es vielleicht diese Menschen ernsthafte Antworten suchen. Vielleicht steckt gerade darin, dass diese Menschen gibt dann doch was Ermutigendes, dass wir da auf der Suche bleiben dürfen nach solchen Menschen und nach den Fragen dieser Menschen und vielleicht wir gefragt sind, dann auch eine gute Antwort zu geben. Und jetzt komme ich zur vierten Gruppe von den Menschen, die nicht jünger sind, nämlich das Volk aber sprach, das ist der Prophet Jesus aus Nazareth in Galiläa. Der Prophet. Was sind das jetzt wieder für welche, die so eine Antwort geben? Sie scheinen sich gut auszukennen in der Geschichte. Sie wissen, was ein Prophet ist. Sie scheinen also mit dem Glauben was zu tun zu haben. Aber irgendwie verfehlen sie doch an einem Punkt das Entscheidende. Ich meine, die da gerufen hatten, die hatten immerhin vom Sohn Davids gesprochen. Das ist ja nach der Bibel sozusagen der Titel für den König. Aber für die hier ist der Prophet. Sie scheinen nicht ganz mitzukriegen, was macht Gott jetzt eigentlich gerade? Was hat Gott jetzt in diesem Moment vor? Sie bleiben bei dem, was sie vielleicht kennen, was ihnen selbstverständlich ist, wofür sie Begriffe haben, was sie verstehen können. Aber so ganz sind sie noch nicht bei dem, was Gott jetzt gerade tut, dass er kommt als König, als Retter in diese Stadt. Vielleicht gibt es dazu ganz unterschiedliche Menschen, die heute dazu passen. Menschen vielleicht, die sich an etwas klammern, vielleicht an liebgewonnene Formeln. Und dabei möchte ich merken, was will Gott heute eigentlich? Und bringen diese Formeln es noch zum Ausdruck. Vielleicht sind es aber auch Menschen, die alles schon irgendwie einsortiert haben, sozusagen in ihr Weltbild, da hat jeder seinen Platz. Ja, Jesus ist ein Prophet, hatten wir ja viele, muss uns nicht weiter beunruhigen, wissen wir ja, was damit los ist. Und es ist doch spannend, dem gegenüber sich immer wieder zu fragen, was ist eigentlich das Besondere, was Gott jetzt, heute tun will? Und wie finden wir dafür Sprache, Ausdruck, Antworten? Bleiben wir manchmal nicht nur bei dem stehen, was wir so kennen, was uns vertraut ist? Ich glaube, gerade jetzt in unserer Gesellschaft, wo wir Christen tatsächlich immer weniger werden, dass wir gerade da gefragt sind, nochmal ganz neu und frisch vielleicht auch zur Sprache zu bringen, wer ist das, der uns so wichtig ist, dass wir ihm unseren Glauben widmen, dass wir uns auf ihn gründen und basieren. So, und jetzt haben Sie wahrscheinlich schon eine ganze Weile darauf gewartet. Was ist denn jetzt mit den Jüngern, mit denen die Geschichte ja zugegebenermaßen beginnt? Ja, was steht da über die Jünger? Letztlich gar nicht so viel. Ich fange mit dem Einfachen an, sie sind da. Es hätte ja auch sein können, dass sie irgendwann keine Lust mehr haben, Jesus auf seinen Weg zu begleiten, dass sie sich fragen, was will er jetzt da? Das kann doch nur Schwierigkeiten geben. Er hatte ihnen ja auch schon erzählt von Leidensankündigungen. Sie hätten ja guten Grund gehabt, nicht mitzukommen. Vielleicht schwante ihnen schon Übles, aber sie tun es trotzdem. Also das Erste, sie sind dabei. Sie bleiben dabei, sie begleiten ihn auch auf diesem Weg, der Weg ans Kreuz sein wird. Das sollten wir nicht so schnell übersehen. Jüngerschaft ist manchmal einfach bei Jesus zu bleiben, auch wenn man vielleicht nicht versteht, wohin dieser Weg jetzt führt, was der Sinn ist, aber dabei bleiben zu dürfen und zu sagen, ja, er wird es wissen, ich vertraue mich ihm an und das ist das Entscheidende. Das ist das eine, was wir über die Jünger erfahren, aber jetzt auch das Zweite. Jesus sagt ihnen dann ja ziemlich detailliert, was sie tun sollen und dann heißt es einfach, die Jünger gingen hin und taten, wie ihnen Jesus befohlen hatte. Das ist offenbar in dieser Geschichte das Entscheidende, was über die Jünger gesagt wird. Sie sind erstmal Menschen, die ganz banal das tun, was Jesus will. Das macht ihnen jetzt wenig vorkommen, denken, klingt ja ganz selbstverständlich, aber ist es das wirklich? Also ich frage mich das schon manchmal, ob wir als Gemeinde, als Kirche, vielleicht auch als einzelne Christen uns wirklich manchmal immer von der einfachen Frage bestimmen lassen, so, was will Jesus jetzt und was bedeutet das jetzt? ob wir nicht allzu oft, und das sage ich wirklich selbstkritisch und nicht aus so einer Geste heimlicher Überlegenheit heraus, beschäftigen wir uns nicht mit tausend Dingen, wo man wirklich manchmal das Gefühl hat, führen die uns nicht mehr weg von Jesus? Freuen wir uns nicht an dem Betrieb, den wir immer so haben als Christenmenschen, statt einfach mal zu fragen, was wäre jetzt seine Ansage hier und heute? Und ich glaube, dadurch würde sich manches scheiden, manches vielleicht auch klären, wenn wir, würde ich jedenfalls für meine Gemeinde sagen, wenn wir diese Frage ein bisschen mehr in den Fokus rücken würden, als wir das normalerweise tun. Ja, liebe Gemeinde, jetzt haben wir sozusagen uns diese fünf Gruppen von Menschen angeguckt. Und wer größere oder weniger größere Nähe zu welcher Gruppe hat, das bleibt natürlich jedem selber überlassen. Wer sich vielleicht wiedererkannt hat, vielleicht auch mit kritischem Unterton wiedererkannt hat. Aber ich glaube, dafür ist die Geschichte auch gerade gut, dass sie uns ein bisschen den Spiegel vorhalten will. Wo stehen wir geistlich in unserem Glauben, gerade im Moment? Sind wir die Jünger, die Zuschauer, die Handelnden, vielleicht die Zeitgeistritter und Eventfreunde oder was sind wir? Aber eins bleibt bei dieser ganzen Geschichte doch gewiss. Jesus kommt nicht ohne Menschen. Das, was ich am Anfang schon mal sagte. Er kommt nicht einfach so, bam, dann ist er da, Riesen-Event, alle können den Mund offen halten und staunen. Das, was er tut, die Wege, die er geht, er will es mit Menschen tun. Selbst hier, diese Schilderung, dass er genau sagt, was sollen sie machen, er will, dass sie mitwirken. Es hat mal ein berühmter Theologe des 20. Jahrhunderts, Karl Barth, den ich persönlich sehr schätze, gesagt, es gibt wohl eine Gottlosigkeit des Menschen, aber es gibt keine Menschenlosigkeit Gottes. Ich glaube, das zeigen diese Geschichten auch. Und ich glaube, darin steckt trotz allem imperativ auch der Trost. Auch wenn wir uns vielleicht manchmal eher bei den problematischen Leuten verorten müssen, die da um ihn herum sind, wie in dieser Geschichte, wir dürfen doch gewiss sein, manchmal reicht auch das Kleine. Ich meine, ist ja auch nicht spektakulär, was die Jünger hier tun, Esel zu besorgen und so, das braucht man keine besondere Qualifikation. Manchmal sind es vielleicht auch die kleinen Dinge, mit denen wir auf dem Weg bleiben. Die kleinen Dinge, wo wir sicher sein dürfen, dazu braucht uns Jesus jetzt gerade auch. Und das ist gut. Und selbst wenn wir denken, meine Güte, das könnte er auch selber machen, aber das will er nicht. Er hätte sich das auch selber besorgen können, er weiß ja genau, was er braucht, aber dafür will er seine Leute haben. Und ich glaube, darin steckt doch auch ein ganzes Stück Trost, auch gerade für diese Adventszeit. Auch wenn wir als Christen, als Gemeinde manchmal ein eher jämmerliches Bild abgeben, dürfen wir doch dessen gewiss sein. Auch dass wir so jämmerlich sind, hält Gott jedenfalls nicht davon ab, auch mit uns auf dem Weg zu sein. Amen. Und Gottes Friede, der höher und größer ist als unsere menschliche Vernunft, er bewahre unser aller Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen. Lasst uns beten. Barmherziger Gott, du kommst zu uns, in unser Herz, in unser Leben, in unsere Gemeinden, in unsere Kirche, in unsere Welt. Wie wir sind, wie wir vor dir stehen, das weißt nur du allein. Aber guter Gott, du hast uns das versprochen, dass du auch das Kleine und Schwache, was wir können, nicht verschmähen willst. Darum bitten wir dich, lass uns immer wieder erkennen, was dein Wille ist für uns, für unser Leben, für unsere Gemeinden, für unsere Zeit. Hilf, dass wir das klar erkennen und verstehen und dass wir das, was wir tun können, was wir sagen können, wie wir Zeugnis ablegen können, dass wir das auch immer wieder tun. Amen.